draußen herrscht Krieg. Er spürte seine Hände kaum noch, wie beinahe jeden Abend waren sie zu zwei dicken Klumpen Fleisch angeschwollen. Anfangs hatte Arthur ihn getröstet, es passiere nur so lange, wie sich Haut und Muskeln noch nicht an die Arbeit gewöhnt hätten. Schließlich sei er ja noch neu an jener Maschine. Und mittlerweile hatten sich tatsächlich Schwielen und Hornhaut auf Walters Fingerkuppen gebildet. Aber die hielten seine Hände nicht davon ab, nach seiner Schicht aufzuquellen wie Bälle. Es gab Dinge, die verstand Walter einfach nicht. Dann fragte er Arthur. An die Schwestern, das wussten alle hier, wendete man sich besser nicht, denn die schimpften jeden, der das tat, einen Dummkopf. Und wenn sie die Frage als ausreichend dumm oder nicht gewählt genug ausgedrückt empfanden, erhielt man Schläge. Mit einem Stock. Auf die Hände. Oder man musste seine Hose öffnen und sich über einen Stuhl beugen. Oder man bekam kein Essen. Walter war sich nicht sicher, ob Arthur nicht bereits erwachsen war, denn auf seinen Wangen wuchsen schon kräftige, dunkle Haare. Und wenn sie sich gegenüberstanden, reichte Walter Arthur nur bis kurz unterhalb der Brust. Vielleicht war er, Walter, aber auch nur außergewöhnlich klein. So genau konnte er das nicht sagen, da man während der Schicht mit niemandem Kontakt haben durfte. Ein Vergleich mit den anderen Burschen also ausgeschlossen war. Einmal hatte er Arthur gefragt, ob sie Brüder seien. Und Arthur hatte ihm erklärt, dass niemand hier wissen könne, wer mit wem verwandt sei, da ihre Eltern entweder tot oder verschollen seien, hätte Schwester Agatha einmal gesagt. Mitten in der Nacht schreckte Walter hoch. Er bekam keine Luft. Tief einatmen und ganz langsam wieder ausatmen, hatte Arthur ihm geraten. Er versuchte seinen Rhythmus dem Geräusch der 4813er Maschine anzupassen, deren mechanisches Klopfen bis in ihre Kammer drang. 4 Wiederholungen ein, 6 wieder aus. Das Neonlicht, das Tag und Nacht gleich vom Gang durch die kleine Öffnung in der Mauer fiel, bestrahlte einen Teil von Arthurs Bett, jetzt, da die Beleuchtung in ihrer Kammer schon seit Stunden ausgeschaltet war. Über eine zentrale Steuerung, betonte Arthur meist. Wie so oft in den letzten Wochen war Walter sich sicher, nicht hierher zu gehören. Nicht an diesen Ort. Wenn der Schlaf kam, stellten sich die Bilder ein. Es schien dann alles so nah, so greifbar, so erlebt. Die Menschen um ihn herum wirkten gut gekleidet. Er ging eine breite Straße entlang, an der Hand einer Frau, deren Gesicht er nicht erkennen konnte. Autos fuhren vorbei. Die Luft roch frisch und kühl und ein kräftiger Wind griff nach Walters Haaren. Plötzlich versperrte ihn ein dunkler Schatten den Weg. Immer wenn er gerade Mutter fragen wollte, begann sein Traum von neuem. Er ging die Straße entlang, an der Hand einer Frau, deren Gesicht er nicht erkennen konnte. Walter stieg aus seinem Bett, schlich zu Arthur hinüber und kroch zu ihm unter die Bettdecke. Er mochte es, wenn Arthur seinen Arm um ihn legte. Walter hörte ihn fragen, »Hast du wieder schlecht geträumt?« Er nickte mit geschlossenen Augen. »War es schlimm?« »Ziemlich«, gab Walter zurück. Er spürte, wie Arthurs Finger seinen Schopf krallten. »Erzählst du mir wieder von dem Tag, an dem alles gut wird?« »Ja, Walter, das mache ich. Schließ die Augen.« »Hab ich schon.« »Es ist nicht wahr, was die Schwestern sagen. Der Krieg ist lange vorbei. Draußen leben Burschen wie wir, die unsere Freunde sein könnten. Es ist hell dort und alle Menschen sind freundlich zueinander. Es gibt genug zu essen und zu trinken. Jeden Abend sitzt man zusammen, ist fröhlich und lacht. 3 Männer werden kommen und sie werden die Burschen nach diesem Ort hier fragen. Und dann sorgen sie dafür, dass diese Mauern um uns eingerissen werden und wir hinaus können und in Frieden mit den anderen leben. Und was ist mit dem schwarzen Mann?« unterbrach Walter. »Lauert er dort draußen irgendwo auf uns?« Arthur zog seine Hand zurück. »Wer hat dir etwas vom schwarzen Mann erzählt?« Walter versuchte, die Tränen zurückzuhalten, als der Stock auf seine Haut traf. »Ich werde euch lehren, was mit denen passiert, die Unzucht miteinander treiben!« schrie Schwester Agathe. Weder Arthur noch er hatten sie kommen hören, hatten gemerkt, wie sie den Schlüssel umdrehten und die Tür entriegelten. Dann war alles zu schnell gegangen, als dass Walter noch aus Arthurs Bett hätte fliehen können. Die Schwestern hatten sie herausgezerrt und dann das Laken untersucht. In den Pausen, bevor der Stock auf sein Gesäß klatschte und ein Brennen hinterließ, wie wenn man versehentlich den heißgelaufenen Motor der 4813er Maschine berührte, vernahm er, Arthurs Flüstern neben sich. Die winzige Kammer wirkte riesig auf Walter, jetzt, wo sie Arthur mitgenommen hatten. Am liebsten hätte er sich in Arthurs Bett gelegt, in dem sicher noch der Geruch nach Kernseife und Arthurs Achselschweiß haftete, der ihm immer so viel intensiver als sein eigener vorkam. Aber Walter befürchtete, dass sie wiederkommen würden. Daher glätterte er nur Arthurs Bett und breitete die Tagesdecke darüber aus, wie es die Schwestern von ihnen verlangten. Immer, wenn sich Walter in den nächsten Tagen unbeobachtet vorkam, wischte er sich mit der Hand über die Augen und ließ seinen Blick durch die leicht gespreizten Finger entlang der anderen Maschinen wandern. Arthur blieb verschwunden. Als sie ihn nach 4 Wochen wieder in die Kammer führten, war sein Gang gebeugt und die Wangenknochen stachen spitz aus seinem Gesicht heraus. Er starrte ins Leere, als er auf seinem Bett Platz nahm. In der ersten halben Stunde lag Walter mit geschlossenen Augen auf dem Rücken und wagte es nicht, auch nur ein einziges Wort zu sprechen. Zu groß war seine Angst, man könne ihm den Freund wieder wegnehmen. Später in der Nacht, als Walter sich sicher war, dass niemand mehr kommen würde, öffnete er die Augen und flüsterte Arthurs Namen. Es kam keine Antwort, also schlich Walter sich tastenderweise hinüber. Er fragte sich, wieso er so viel weniger als sonst sehen konnte. Als er sich an das wenige Licht gewöhnt hatte, erkannte er, dass Arthur sich in seiner Decke eingerollt hatte und sich derart an die Enden klammerte, dass es Walter unmöglich war, darunter zu kriechen. »Arthur!« versuchte er es noch einmal und rüttelte an dessen Schulter, die sich ausgemergelt und knöchern anfühlte. »Arthur, es ist so dunkel!« »Lass mich, ich muss schlafen, damit ich morgen meine Aufgaben an der Maschine erfüllen kann«, kam es unter der feucht verschwitzten Decke hervor. »Und wenn ich schlecht träume?« fragte Walter leise. Arthur schwieg und verkroch sich tiefer in den Leinen. »Kannst du mir nicht noch einmal von dem Tag erzählen, an dem alles gut wird?« begann Walter und zuckte zusammen, als Arthurs Faust unter der Decke hervorschnellte und dumpf gegen die Wand traf. »Nichts«, zischte Arthur, »nichts wird gut. Die Schwestern haben es mir erklärt. Es herrscht seit Jahren da draußen Krieg und unser Führer kämpft einen verzweifelten Krieg gegen die Feinde, die uns von allen Seiten bedrohen. Das Einzige, was wir tun können, sagen sie, ist hier unsere Pflicht an den Maschinen zu leisten, damit unsere Kinder es einmal besser haben. Und daran halte ich mich.« »Ich dachte, die Burschen da draußen wären unsere Freunde. Und sag, Arthur, woher kommen unsere Kinder? Es gibt doch keine Mütter hier.« »Hör auf zu fragen«, herrschte Arthur die Wand an. »Hör auf, hör auf, hör auf!« »Das Licht«, entgegnete Walter und deutete auf die Stelle an Wand und Bett, wo sich der Lichtkegel sonst befunden hatte. »Es hat sich etwas verändert. Sieh nur, es fällt nicht mehr auf dein Bett.« Walter blickte sich um. Die Öffnung in der Wand schien mit einem zusammengeknüllten Stück Stoff oder Papier verstopft worden zu sein, das nur vereinzelte, schmale Lichtstrahlen durchließ, die sternförmig auseinanderfielen. »Wenn du nicht aufhörst zu reden und zu fragen, dann...« Arthur machte eine Pause. »Dann holt dich der schwarze Mann!« Walter taumelte zurück, rang nach Luft, spürte, wie sich ein Druck auf seine Brust legte. Über die Anstrengung gegen die Blockade im Takt der Maschine anzuatmen, musste er doch eingeschlafen sein. Er spürte, dass es Zeit zum Aufstehen war. In wenigen Augenblicken, da war er sich sicher, würde das Licht in ihrer Kammer angehen. Walters Brust fühlte sich angenehm warm an, als hätte ihn jemand mit einer heilenden Salbe eingerieben. Auch meinte er, den Geruch von Kiefer wahrzunehmen, wie er ihn aus den wenigen Wochen Sachkundeunterricht kannte, die er vor Jahren von Schwester Agathe erhalten hatte. Langsam kehrte die Erinnerung an seinen Traum zurück, an einen anderen als den, den er seit Wochen, vielleicht sogar Monaten träumte. Er ging an der Hand einer Frau, der Boden unter ihm kühl und uneben. Vor und hinter ihm das Geräusch splitternden Holzes, wie wenn Schwester Amalie knochige Äste für die Befeuerung der kleinen Maschinen spaltete. Eine Frauenstimme. »Was hältst du von diesem, Walter?« Nach der Schicht war Arthur Walter gegenüber genauso schweigsam wie am Morgen, als sie sich wie immer an der Schüssel mit dem zugeteilten Wasser gewaschen hatten, nur dass Arthur merkwürdigerweise entgegen dem üblichen Ablauf darauf bestanden hatte, dass Walter sich zuerst wusch. Später hatte Walter beobachtet, wie er das Wasser, für das es erst am nächsten Tag Ersatz gab, bereits am Morgen in den Ausguss im Boden gegossen hatte. Walter kam es vor, als hätte der Freund in den vergangenen Stunden weiter abgenommen. Auch meinte er, dass das Licht auf der Kamera früher verlosch als sonst. Er mochte sich täuschen, aber es schien, als wäre der sternförmige Lichtkranz gewandert, hätte sich weiter von Arthurs Bett entfernt. Außerdem vernahm Walter ein Geräusch, das ihm unbekannt vorkam, eine Art Zischen oder leise Säuseln. Er hörte genauer hin, bis er sich ziemlich sicher war, dass Arthur weinte. Walter überlegte einen Moment, bevor er aufstand, sich zu Arthurs Bett hinübertastete und seine Hand auf dessen Schulter legte. Arthur zuckte kurz zusammen.
»Ich erzähle dir jetzt von dem Tag, an dem alles gut wird«, flüsterte Walter.
War es an den Tagen zuvor nur ein Eindruck gewesen, so war Walter sich jetzt sicher, dass Arthur jeden Abend abgenommen hatte im Vergleich zum Morgen. Nach einer Woche nahm Walter seinen Mut zusammen und sagte, »Ich habe Angst, dass du dich auflöst.« Statt zu antworten, sackte Arthur in sich zusammen. Sofort war Walter bei ihm, versuchte den Freund auf das Bett zu heben. Es gelang ihm nicht. Er lief zur Tür, trommelte mit den Fäusten gegen das Metall, trat dagegen, rief nach Schwester Agathe. Es blieb still. Dann erlosch das Licht wie üblich. Als Walter sich umdrehte, sah er, dass der Lichtkranz weitergewandert war und ein Stück Wand erhellte, auf dem sich zwei Linien, die ihm noch nie aufgefallen waren, rechtwinklig wie in einem Kreuz schnitten. Nach einer Weile, Walter kam es endlos vor, hatte er Arthur auf dessen Bett gehievt und legte seinen Kopf auf die Brust des Freundes. Arthur atmete schwach, aber sein Herz schien regelmäßig zu schlagen. Walter sprang auf, als er draußen auf dem Gang Geräusche hörte. Er presste sich mit dem Rücken an die Wand, Brust raus, Bauch eingezogen, so wie Schwester Agathe es ihm eingebläut hatte, streckte den rechten Arm aus und rief »Heil Hitler!« als die Tür aufgestoßen wurde. Gegen das in die Kammer hereinfallende Licht erkannte Walter nur wenig von dem Mann, der in die Kammer trat, vermutete aber wegen der Mütze und den Kordeln an dessen Schultern, dass dieser eine Uniform trug. Der Fremde schien einen Moment unschlüssig, nahm dann aber seine Waffe herunter und kniete sich vor Arthurs Bett. Es klang merkwürdig, schwer verständlich, wie eine fremde Sprache, aber Walter war überzeugt, »Wie lange seid ihr schon hier?« gehört zu haben.
»Schon immer«, antwortete Walter.
Der Mann richtete sich wieder auf und drehte sich zu Walter um. In diesem Moment erhellte der sternförmige Lichterkranz ein kulturloses, dunkles Gesicht, in dessen Mitte zwei weiße Halbkreise leuchteten.
Der schwarze Mann kam ihn holen.
Walter schlug um sich, konnte sich aber nicht dagegen wehren, gepackt und gegen die Wand gedrückt zu werden. Obwohl es in der Nacht sein musste, erstrahlte mit einem Mal die Beleuchtung an der Decke.
Der schwarze Mann stand jetzt mitten im Raum. Im Hellen wirkte seine Haut anders. Weich, weniger bedrohlich, mehr wie der graublaue Stoff, aus dem die Überwürfe gefertigt waren, mit denen sie ihre Betten abdeckten.
»Junge, es ist alles gut, du musst keine Angst haben«, sagte einer der beiden Männer, die ihn festhielten.
»Dann kommt er mich nicht holen?«
Der Mann schüttelte den Kopf. »Weißt du, wo du bist, Junge?«
»In Berlin natürlich«, gab Walter zurück.
»Ich verstehe«, sagte der Mann. »Die haben sich hier seit 50 Jahren vollkommen abgekapselt und die Jungs wie Sklaven gehalten«, hörte Walter ihn dem anderen zuraunen. »Besser, wir halten uns von dem anderen fern, solange wir nicht wissen, was für ein Malaria-Typ er hat.«
»Aber woher kommen die Jungs?«, gab dieser zurück.
»Aus Deutschland und Österreich. Eine moderne Form der Kinderlandverschickung auf einen anderen Kontinent.«
Walter sah, wie der schwarze Mann in Uniform den ersten zu sich winkte, diesem etwas zuflüsterte und ein glänzendes Stück Holz oder Metall in die Hand gab. Dieser sah daraufhin zu Walter und nickte.
»Du kannst ihn jetzt loslassen«, sagte der Mann zu seinem Begleiter, als er auf Walter zuging. »Weißt du, was heute für ein Tag ist, Junge?«
Walter schüttelte den Kopf.
»Heute ist der 25. Dezember. Frohe Weihnachten, Junge«, sagte der Mann und reichte Walter das sternförmig geschnittene, goldfarben lackierte Stück Holz, das der schwarze Mann hervorgeholt hatte.